sehr vielschichtig, sehr differenziert, muss ich sagen, ist mein Bild auf die letzten Jahre der DDR, weil sie natürlich ganz stark durch Freunde, durch Bekannte an der Uni und die damit geführten zahllosen Debatten über Nacht bei Bier und was weiß ich nicht alles verbunden ist. Und das Zweite ist dann ein kurzes Zeitfenster, ja, so September bis Dezember 89 oder höchstens noch bis Januar, in denen man gedacht hat, man kann tatsächlich Sozialismus demokratisieren. Und dann nach der Kundgebung in Dresden mit Helmut Kohl, ich habe nochmal drüber nachgedacht, ich bin nämlich selber dort gewesen, relativ schnell das Umschlagen in diese Vereinigungsrichtung und das ganz schnelle ad acta legen all dessen, was mit DDR zu tun hatte. Und insofern hatte man eine Kombination, jedenfalls ich persönlich, kurze Zeit darüber nachzudenken, was verliert man? Hat man so eine Phase des Gefühls eines Verlustes gehabt? Und dann fing so das Gefühl an, okay, zurück zum Start, man muss jetzt neu anfangen und den Versuch machen, sich in diese Umgestaltung einzubringen. Nicht im Sinne, möglichst Positives aus der DDR zu retten, sondern zunächst erstmal, um die politische Differenzierung auch in der Art und Weise, wie man sich eine Bundesrepublik Deutschland vorstellt, mit zu ermöglichen.
Die Frage, was verliert man, ist die, die ich erstmal gerne aufgreifen würde. Was haben Sie denn verloren?
Ein Lebensgefühl mit allem Positiven und Negativen. Insofern hatte man schon so ein bisschen einen emotionalen Heimatverlust. Nicht territorial, ist klar, weil da war die Grenze nie für mich entscheidend. Aber emotionaler Verlust heißt, dass in der Bevölkerung, an der Uni, das Klima unter Kollegen, das, worauf es ankommt im Leben, plötzlich von ganz anderen Werten bestimmt wurde. Es war mir beispielsweise völlig undenkbar, lange mit Freunden und Bekannten darüber zu debattieren, welche Krankenversicherung man wählt. Also der Totalumbruch der Lebensumstände, der Verlust sozusagen von Gewohntem gehörte mit dazu, aber eben umgekehrt auch ein Verlust, dass die Möglichkeit, die historische Möglichkeit, Sozialismus zu gestalten, nicht mehr gegeben war und man das einfach zur Kenntnis nehmen musste und natürlich eben auch zur Kenntnis nehmen musste, dass es viele Punkte gab, die die Leute zu Recht kritisiert haben und weshalb wir als Partei, als SED und die Führung der SED damals über den Jordan geschickt wurden, ohne Wenn und Aber.
Jetzt ist auch klar, dass Sie Mitglied waren in der SED und auch in der FDJ, eine relativ leitende Position hatten, gerade was die Martin-Luther-Universität anging. Wie sahen denn diese Diskussion innerhalb der FDJ zum Beispiel aus? War das eher eine, ich sag mal, absolut abwehrende Haltung? Wir hatten vor kurzem jemanden, der sprach auf die Frage, wie er das Ganze denn bezeichnen würde, von einer Konterrevolution. Nicht anders würde er das einordnen. Wie waren denn diese Diskussionen? Gab es die überhaupt?
Es gab sehr intensive Diskussionen, weil das hatte schon damit zu tun, wer war da bei der FDJ in der Martin-Luther-Universität, aus welcher Situation heraus. Es war nämlich so, dass zu meinem Zeitpunkt bis auf zwei Leute alle anderen eigentlich eine akademische Laufbahn einschlagen wollten. Und sie aber aus Fachrichtungen gekommen sind, die heute Geisteswissenschaften heißen, damals Gesellschaftswissenschaften, zur Bedingung machten, dass man irgendwie bei der Gewerkschaft, bei der FDJ oder bei der Partei so eine Art gesellschaftliches Praktikum über 2-3 Jahre machte. Und man hat es praktisch notgedrungenermaßen getan. Ich habe dann also den vagen Versuch unternommen, das zu hintertreiben, also nicht zu machen. Aber das gilt nicht, weil am Ende habe ich mich dafür entschieden, auch um den Preis, die akademische Laufbahn wirklich halten zu können, mit der klaren Ansage, wenn ich es nicht mache, dann wird es schwierig. Und das gehörte eben auch zu der DDR, dass man in irgendeiner Weise sich arrangieren musste. Würde ich heute nicht unbedingt kritisch sehen, weil ich immer das Gefühl habe, dass man im Leben einen Preis zahlen muss. Jedenfalls ist meine Erfahrung so gestrickt. Mit Anfang 20 wäre ich da vielleicht bedingungsloser gewesen, war ich aber in dem Fall dann nicht. Und deshalb haben wir sehr angestrengt und viel debattiert. Und wir haben ja auch die Diskussion mitgekriegt an den Fachbereichen. Wir haben mitgekriegt, was bei der Physik los war, was bei den Theologen diskutiert wurde, bei den Germanisten. Meine Freunde gehörten zu den Fachbereichen. Und insofern war eigentlich immer der Anspruch, die Arbeit so zu machen, dass man vor sich selbst und vor den Freunden in den Debatten und in dem, was man tat, bestehen konnte und eigentlich auch so den Versuch gemacht hat, ein anderes Bild von Jugendorganisationen zu zeichnen, ein anderes Bild von Partei zu zeichnen und umgekehrt hat der ziemlich große Anspruch, die Partei letztlich von innen reformieren zu können. Das hat überhaupt nicht funktioniert, soweit es die Partei anbetrifft, soweit es die FDJ anbetrifft, sage ich mir, okay, viele Leute aus der Zeit grüßen mich, mit denen bin ich nach wie vor befreundet, kann ich mich jetzt mal ein bisschen beruhigen, aber die Debatten wurden dann nochmal verschärft durch das Sputnik-Verbot, durch die Ereignisse auf dem Tiananmen-Platz, durch die Wahlen im Jahre 89, also die Kommunalwahlen und dann natürlich für mich nochmal prägend der Aufruf von Künstlerinnen und Künstlern, der an allen Studentenclubs letztlich verlesen wurde. Und das war eigentlich so der Worst Case für eine Stabilität, für eine innere Ruhe an der Uni. Aber ich fand das eigentlich, also für mich war das immer wichtig und prägend.
Ich würde später nochmal zurückkommen auf dieses, ich sag mal, Alltagsleben in der Uni. Ich hatte vorhin ja gesagt, dass wir uns hier bei Korax relativ schwer getan haben, überhaupt so eine Reihe zu starten. Aus meiner Sicht, also bei mir ganz persönlich, ich bin relativ jung, ich war 3, genau da, wo es stattgefunden hat. Das, was ich interessant finde, ist genau so diese Widersprüchlichkeit. Okay, also es gibt einen Staat oder es gab einen Staat, der die Jugend organisiert, in Massenorganisationen uniformiert hat, militarisiert hat, häufig ein kritisches Denken tatsächlich versagt hat. Und gleichzeitig ein Staat, und das ist ja auch immer das, was immer hochgehalten wird, der eine soziale Grundsicherung scheinbar ermöglicht hat, wo Frauen finanziell unabhängig waren, 90% ist da immer die Zahl, die genannt wird. Also es gibt so einen Wirrwarr an Bildern, an DDR-Bildern, an ganz widersprüchlichen Bildern auch. Das heißt, es gibt heute eine Diskussion, die ist auf der einen Seite ganz klar, es gibt einen Widerstand, alles war irgendwie Widerstand und alle waren dabei und alle haben mitgemacht. Und auf der anderen Seite gibt es die Diskussion, dass es doch eigentlich das gute System war. Ein bisschen besser hätte es sein können. Gleichzeitig gibt es auch noch Diskussionen, gerade in studentischen Zirkeln heute, über die Frage, was kann eigentlich Kommunismus sein? Kann das anders aussehen? Darüber können wir ja später noch reden. Aber was war denn Ihre ganz konkrete Vorstellung von dem, was sich verändern muss an den Verhältnissen in der DDR? 1985 möglicherweise schon oder eben auch 1989?
Also ich habe ja an der Uni Wirtschafts- und Sozialgeschichte gemacht und da hat man sich sozusagen auch mit Machtstrukturen beschäftigt, mit politischen Strukturen von Staaten. Und mir ist aufgefallen in der Beschäftigung mit diesem Thema, wie gesagt, das wurde ja so nicht thematisiert in der Partei oder im Unterricht oder sonst irgendwas, dass es überall Doppelstrukturen gab, eigentlich sogar Dreifachstrukturen. Es gab eine staatlich verwaltende Struktur, es gab die gleiche abgebildete Struktur in der Partei und es gab zu großen Teilen nochmals diese Struktur beim Ministerium für Staatssicherheit. Und alle Ebenen dienten dazu, eigentlich Entscheidungen zu prägen, wobei die staatliche Verwaltungsstruktur, sofern es sich nicht um wichtige Entscheidungen handelte, sozusagen die offizielle Anlaufbare für Bürgerinnen und Bürger war und die Partei aber ziemlich rigide gemeinsam über Informationen aus dem Ministerium für Staatssicherheit bei wichtigen Entscheidungen in den Rat der Stadt reingegangen ist und dergleichen mehr. Ich hatte eine Freundin im Rat der Stadt, die hat mir mal gesagt, eigentlich haben wir in den wichtigen Fragen gar nichts zu entscheiden. Da kommt immer vorher eine Entscheidung der Partei. Wir sind ein pures Vollzugsorgan oder wenn es eine unangenehme Entscheidung ist, muss ich das erklären. Und diese Struktur war völlig intransparent und für mich würde bedeuten heute, dass Parteien, ob das jetzt die Linke ist oder ob das andere Parteien sind, ob das staatliche Strukturen sind, dass es unbedingt immer auch ein Spiegeln gibt in der Öffentlichkeit, in der Transparenz, der Möglichkeit, diese Strukturen zu durchblicken. Wir haben immer wieder festgestellt und haben das dann so zusammengefasst in dem Satz, dass die Leute sich versucht haben, dem bewusst zu entziehen, weil sie haben diese Organe, alle drei sozusagen, immer als Kontrolle empfunden. Und wenn irgendetwas gefordert war, gab es so eine subtile Form des Widerstandes, nämlich Leistungsverweigerung. Man hat es einfach versucht, nicht zu machen, zu ignorieren oder eben dann sozusagen auf dem niedrigsten Level, um nicht angreifbar zu sein. Und das halte ich für tödlich, weil man steht sozusagen auf einem ganz weichen Moosboden und darunter ist der Sumpf. Und das ist für ein System, was sich ideologisch sozusagen definiert, extrem gefährlich, weil es eben keinen inhaltlichen Grundkonsens gibt mit der Bevölkerung und mit den Leuten. Und das habe ich also gespürt und deshalb war diese FDJ im Nachhinein für mich eine sehr wichtige Erfahrung, weil ich diese zum Teil bis ins Lächerliche vollzogene These von der Einheit von Volk und Partei sozusagen im Alltag immer wieder widersprochen gefunden habe. Und ich muss allerdings sagen, ich habe das für mich als schwierig empfunden. Ich weiß aber nicht, ob es 2, 3 oder 4 Jahre gedauert gedauert hätte, bis ich mich dem aktiv entzogen hätte. Ich habe das also sozusagen erstmal passiv reflektiert, habe mich mit anderen darüber unterhalten. Aber die Kraft, da auszubrechen, gut, das hat vielleicht auch mit meiner Erziehung zu tun und mit so einer Art inneren Pflichtbewusstsein gegenüber dem System und der Partei nach dem Motto, ach, was habe ich doch für Chancen bekommen. Das hat mich dann eher gelähmt, dann auch den letzten Schritt zu machen. Im Grunde genommen sind viele Dinge, die wir im Nachhinein kritisiert haben, die linke Bürgerrechtler genauso kritisiert haben wie jene, die sich dann auf eine andere Seite geschlagen haben, uns bekannt gewesen, der Partei bekannt gewesen, dem Ministerium bekannt gewesen. Und deshalb denke ich eben gerade vor dem Hintergrund, diese Brüchigkeit, diese löcherige Käse, dass der am Ende implodiert ist, das wundert mich heute gar nicht mehr.
Wie sahen denn die Versuche aus, diese fehlende Transparenz wegzumachen? Gab es auch darüber Diskussionen oder war das einfach so wie ein monolithischer Block?
Ich habe das versucht und ich habe auch den Eindruck bei meinen Freunden und Bekannten, man hat das gesellschaftliche Problem, das parteipolitische Problem ein bisschen für sich selbst auf einer individuellen Ebene aufzulösen. Also das heißt, dass man im persönlichen Umgang mit den anderen einfach versucht hat, wahrhaftig zu bleiben und die Dinge offen anzusprechen. Und die DDR und wir alle waren ja extrem gut geschult, zwischen den Zeilen zu denken, zwischen den Zeilen zu reden und zwischen den Zeilen zu lesen. Und dann eben auch bewusst Formulierungen zu wählen, bei denen alle wussten, was los ist. Und das gehörte sozusagen zum Alltag. Was mich im Nachhinein ein bisschen an mir selber ärgert, ist, dass ich manche Dinge gesehen habe, nicht zu Ende gedacht habe und auch nicht zu Ende diskutiert habe und manches verdrängt habe. Mir hat mein Kollege gesagt nach der Wende, als ich ihm gesagt habe, na, warum hast du mir denn das nicht gesagt, dass du bei mir Änderungen wahrgenommen hast, als ich dann zur FDJ gegangen bin und ich das also anders diskutiert habe, als das vorher in unserem Kollegenkreis der Fall war. Hat er gesagt, weil ich glaube, dass das keinen Sinn mehr hatte. Und dieser Satz brennt natürlich nach wie vor auf der Seele. Und das gehört zu dem Stück, bestimmte Dinge nicht mehr hören zu wollen, weil sie, oder damals nicht mehr hören zu wollen. Und weil man dann ja auch sozusagen das, was man tut, viel schärfer hätte in Frage stellen müssen und auch zu Ende denken müssen. Warum ist das so? Manchmal habe ich das bewusst dann einfach ausgegrenzt, habe ich dann für mich gesagt, okay, Schluss, bis hierhin und nicht weiter. War aber ja nicht so oft, dass ich da bewusst hingekommen bin. Und dann einfach so etwas, was sich wie Mehltau drüber gelegt hat, nach dem Motto, Gott, vielleicht fehlen mir die richtigen Informationen. Es gab immer so den herrlichen Satz, die Genossen werden sich schon was gedacht haben dabei. Und völlig lächerlich. Und die Genossen haben sich zwar was gedacht dabei, aber die haben natürlich ganz andere Ziele damit verbunden und ganz andere Bedingungen wahrgenommen, als ich das jeden Tag erlebt habe. Also wie gesagt, man hat den Widerspruch auf einer persönlichen Ebene versucht aufzulösen mit anderen Freunden für sich selbst.
Gab es einen ganz konkreten Moment, den man vielleicht auch jetzt reflektiert, wo dieses, hätte ich damals genau das und das angesprochen oder hätte ich damals vielleicht so und so agiert? Gibt es da im Rückblick einen Moment, den man bereut?
Ja, also es gab das Sputnik-Verbot und dass man jetzt sozusagen geistige Produkte des großen Bruders und bis über viele Jahrzehnte wurde ja die Sowjetunion als der große Bruder hingestellt. Das war für mich also unfassbar, weil das war eine intellektuelle Bevormundung, die ich gerade sozusagen mit dem Background Uni und Diskussionskreisen und Seminaren und zusätzlichen Veranstaltungen, die in der Zeit gerade en vogue waren, es gab eine Aufklärungsreihe, die sozusagen interdisziplinär angelegt war, völlig inakzeptabel. Und ich war da völlig fassungslos und ich hatte eigentlich so für mich gedacht, nee, das geht jetzt gar nicht mehr, mit mir nicht mehr und jetzt schreibe ich meinen Brief an den Parteisekretär. Und den Brief habe ich nicht geschrieben. Ich glaube, ich habe das Gespräch mit ihm geführt, aber darüber. Und das Ende vom Lied war, okay, es geht nicht mehr um 3 Jahre FDJ, sondern nur noch um 2 und damit letztlich, ich war gerade in der Hälfte der Zeit, hätte ich dann noch 1 Jahr machen müssen. Es ist ein Scheißkompromiss gewesen. Und da muss ich sagen, da ärgere ich mich eigentlich drüber, weil gut, ich habe in meinem Gespräch alles sagen können, aber es blieb einfach folgenlos. Ich weiß nicht wirklich, was passiert wäre danach, wenn ich gesagt hätte, ich steige jetzt hier aus. Aber da das völlig offen ist, ärgere ich mich über mich selbst ein bisschen und würde mich an dieser Stelle heute anders entscheiden.
Wir hatten vor kurzem einen Studiogast, Udo Krasshoff, der sich ganz direkt auch zu Ihnen positioniert hat. Ich frage mal, ob wir das anhören wollen, weil es auch sehr kritisch ist. Und zwar war das auf die Frage, die wir ihm gestellt haben, ob er denn Gefühle hatte gegenüber, aus seiner Sicht, Repräsentanten des Ganzen. Und da hat er sich auf Sie bezogen. Wollen wir da
Ja, anhören? Können wir machen.
Ich hatte einige aggressive Gefühle gegenüber Petra Sitte, die die FDJ-Kreisleitung an der Uni gemacht hat. Und zwar hing das damit zusammen, dass im Mai 1989, da war ein ganz tolles Konzert an der Uni in so einer Mensa von zwei Punkbands, Die Firma und Herbst in Peking. Ich war da ziemlich begeistert davon und danach hatte dann Petra Sitte einen Artikel in der Universitätszeitung über dieses Konzert geschrieben, wo sie sich fürchterlich darüber aufgeregt hat, dass solche unwürdigen, unmöglichen Konzerte da stattfinden, am 1. Mai auch noch. Also wenn die eben wirklich den 1. Mai als Kampftag versucht haben, subversiv produktiv zu machen, würde ich mal sagen. Und dann hatte ich gehört, dass kurz danach auch Herbst in Peking nicht mehr auftreten durfte. Und diese beiden Informationen, einmal dieser, wie ich fand, dämliche Artikel, also dieser denunziatorische Artikel einfach, ja, und dann dieses Auftrittsverbot, das hat bei mir sehr negative Gefühle gegenüber Petra Sitte erzeugt. Also das war jetzt so ein, also ich denke, Gefühle sind immer konkret, ja. Während mit Erich Honecker hatte ich so eine Geschichte nicht. Insofern hatte ich gegenüber ihm, der war ja eh dann noch krank und gar nicht da, hatte ich keine Gefühle.
Das sagt Udo Krassow, den wir hier hatten im Gespräch. Nun soll es jetzt nicht darum gehen, irgendwie Personen zu denunzieren, aber dennoch, was löst es aus?
Das ist eine Geschichte, muss ich sagen, ich habe mich mit einigen Freunden unterhalten, gibt so ein paar Dinge, für die man sich eigentlich im Nachhinein ein bisschen schämt. Und diese Rezension in der Uni-Zeitung, die brennt mir heute noch auf der Seele. Weil das war so ein halbes Auftragswerk und ich habe das geschrieben. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe danach der Wende nicht mal mehr nachgeguckt nach diesem Artikel, weil ich glaube, dass das einfach peinlich ist. Und insofern glaube ich, er hat völlig recht, dass das eigentlich nicht der Umgang sein kann. Und es stand eigentlich auch im Widerspruch zu dem, was man sonst gesagt und getan und gedacht hat. Und deshalb ärgere ich mich noch heute, dass ich diesen Artikel geschrieben habe. Das ist auch das, was ich vorhin angesprochen habe, wo ein Kollege zu mir gesagt hat, du hast dich verändert. Und das überhaupt geschrieben zu haben, im Nachhinein gehört das zu dieser persönlichen Veränderung, die so schleichend mit einem stattfindet, die man zulässt, die man auch zu Teilen wahrnimmt. Und dann macht man sowas und schreibt so einen Artikel. Ich weiß noch, ich habe etwa in der Zeit auch einen Freund, der auch an der Uni gearbeitet hat, angeblafft. Ich weiß gar nicht, worum es konkret ging. Irgendwie habe ich dann so einen Satz zu ihm gesagt, ich möchte gern mal wissen, was du deinen Leuten im Seminar erzählst. War natürlich politisch gemeint, ne? Und das war so die Zeit, wo ich gedacht habe, das fängt an, ja, nicht mehr auflösbar zu sein. Das fängt an, also man wird wirklich Funktionärsträger. Man kann sich dieser Partei, man kann sich der FDJ nicht entziehen, also diesen Machtstrukturen nicht entziehen. Man wird selber Repräsentant und man nimmt zu Teilen auch diese Rolle an. Und deshalb hat der Udo Krassow nach meiner Wahrnehmung zu Recht dieses Gefühl gehabt, weil der Artikel tatsächlich auch herabwürdigend geschrieben ist. Ärgert mich echt und da gibt es eigentlich nicht mehr dazu zu sagen.
Bleibt mir mal bei Udo Krassow. Der hat im Gespräch erzählt, dass er genau diese Zeit ganz spannend fand, ja. Ein paar Monate später, wo sich sehr viel studentische Organisationen auch gebildet hat, die er sehr beeindruckend fand. Also wo Sachen möglich waren, die sonst nie denkbar waren, wo diskutiert wurde tatsächlich, wo Hörsäle voll waren mit 500, 600 Leuten, die basisdemokratisch über was debattiert haben. Er hat aber auch gesagt, dass das ganz schnell wieder weg war. Also das war nach einem Jahr, spätestens Ende 1990 war davon nicht mehr viel zu sehen. Wie haben Sie denn genau diese Zeit wahrgenommen, auch im studentischen Alltag?
Das war ganz komisch. Zum einen war klar, FDJ muss weg an der Uni und damit hatte ich auch nicht ein Problem. Aber was wir eben wollten, war sozusagen einen halbwegs vernünftigen Übergang zu gestalten. Weil es gab ja dann zu Teilen so eine Doppelbesetzung. Jedenfalls gab es uns irgendwie offiziell noch bis Ende Januar 1990. Und da wurden praktisch alle Dinge abgeschlossen, das Geld übergeben. Und was alles im Besitz der FDJ war ja nicht wenig zum damaligen Zeitpunkt. Und das war so eine Kombination zwischen freier, offener Studierendenschaft und ja noch untergehenden Strukturen der FDJ. Und es gab dann so einen 28., ich glaube, das war ein 28. November 1989. Ich habe das für mich der Tag der Tage sind kleine Tote genannt. Das war eine Uni-Vollversammlung mit den Studierenden. Und da waren wir in der Aula im Löwengebäude. Und wir von der FDJ standen vorn. Und die Leute aus der Uni kritisierten natürlich sehr scharf, sehr treffend, sehr prononciert, was in den letzten Jahren an der Uni passiert ist, welche Rolle die FDJ dort gespielt hat, welche Rolle die Partei gespielt hat und überhaupt die Strukturen, Machtstrukturen in der DDR. Und das war, ja, wir waren natürlich die Repräsentanten für 40 Jahre DDR. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, die Hälfte von mir steht oben und die Hälfte von mir sitzt unten. Und man hatte, ja, das war nicht wirklich ein offener Dialog. Man hatte nicht wirklich eine Chance, in Ruhe zu debattieren. Es war total emotional, ganz logisch. Und es war eigentlich unauflösbar. Und dann, das ging 3 oder 4 Stunden. Das war irgendwie so mit dem Rücken zur Wand. Und wer, muss ich jetzt auch mal sagen, solange wie ich dann eben bei der FDJ mitgemacht hat, ja, der muss sich dann eben auch mal sowas gefallen lassen und muss dann eben irgendwie später versuchen, sowas nochmal zu verarbeiten und daraus was lernen für sich persönlich. Ich habe in den 2 Jahren zuvor eine Menge gelernt. Ich habe in den Monaten dann versucht, sozusagen offen zu sein für die neuen demokratischeren Strukturen. Und wir haben zu Teilen dann auch versucht, direkt mit, ja, Möglichkeiten zu schaffen, dass diese auch wirklich die entsprechenden, ja, Voraussetzungen dafür bekamen. Also der Turm, klar, war offen. Die Kreisleitung war dann offen. Auf unseren komischen Ormic-Druckern wurden die Papiere gedruckt. Also ich persönlich habe dann wenigstens versucht, nicht gegeneinander zu arbeiten, sondern einen fließenden Übergang mitzugestalten. Also das war das Mindeste, was man machen konnte.
Wurde das so wahrgenommen?
Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, ob wir mit dieser Absicht so uns selber verständlich gemacht haben. Das kann ich heute nicht mehr einschätzen. Das müssen die Leute sagen. Ich habe eigentlich im engeren Sinne mit meinen Freunden von damals über diese Zeit nicht geredet. Es war auch alles so schnelllebig. Ich kann heute manche Ereignisse gar nicht mehr zuordnen. Und wenn ich manches lese oder höre, ich weiß, dass ich dabei gewesen bin, aber ich habe keine konkrete Erinnerung mehr daran. Es war einfach zu dicht, die Zeit.
Was ist denn aus Ihrer Sicht geblieben von diesen Momenten, die es eben auch gab, 1989, diesen Momenten des Freiraums, wo Leute, wie zum Beispiel Udo Krassow es gesagt hat, basisdemokratisch tatsächlich auch, ja, ein gutes Gefühl hatten, dass sie tatsächlich mitbestimmen können in der Gesellschaft? Was ist denn davon, ist da irgendwas geblieben?
Da ist eine ganze Menge geblieben, jedenfalls für mich. Ich will nur sagen, ich kann das Lebensgefühl bestätigen. Man hatte das erste Mal das Gefühl, dass man selber ein Stück am Rad der Geschichte mitdrehen kann. Also, dass es echt wichtig ist, was man selbst denkt. Und deshalb ist man auch zu allem gegangen, hat sich die übervollen Bürgerversammlungen angehört, angeschaut. Das waren ja immer hunderte Leute, die da hingegangen sind. Und ich selber war in der Zeit dann bei der Vereinigten Linken und die war ja nun extrem basisdemokratisch. Und ich habe aus dieser Zeit mit hinübergenommen, gerade für meine Arbeit damals am Anfang im Landtag, dass ich keine strukturellen Hierarchien aufbauen will und dass es uns darum gehen muss, für all die Entscheidungen, die gesellschaftlich relevant sind und für uns auch konkret eine inhaltliche Auseinandersetzung zu führen. Also nicht Kraft meiner Wassersuppe, weil ich ja eine Zeit lang Fraktionsvorsitzende war, sondern eben in allen Dingen wirklich in der Fraktion eine inhaltliche Diskussion zu führen, dass niemand genötigt wird, eine Entscheidung mitzutragen oder ihm eben dann auch die Möglichkeit zu geben, zu sagen, nee, das trage ich so nicht mit. Und dann auch sehr viel nach außen versuchen zu transportieren, öffentliche, also auf Sprechstunden und Ähnliches, aber auch sozusagen bei den Entscheidungen, die in der Politik gefällt werden, möglichst Voraussetzungen zu schaffen, dass es da vorher eine öffentliche Diskussion gibt, hat man ja jetzt andere Möglichkeiten, als das damals war. Und in einer Partei, ich beobachte das jetzt sowohl in unserer als auch in den anderen Parteien, dass es mehr und mehr Auseinandersetzungen gibt, die auch in Parteien zum Teil so eine Nötigungssituation herbeiführen, nach dem Motto, es geht da um die Frage des Gesichtsverlustes, des Machtverlustes. Und Fehlerdebatten, Fehlerfreundlichkeit sind immer schwieriger zu führen und finden eigentlich nicht wirklich mehr öffentlich wahrnehmbar statt. Also dabei finde ich das also wirklich gerade lebendig. Und diese Erfahrung aus der SED-Zeit, sich sozusagen eher als Objekt denn als Subjekt zu fühlen in einer Partei, in einem Land, das will ich für mich nie wieder, also nicht wieder akzeptieren. Das ist so das Wichtigste aus dieser Zeit, was ich mitnehme.
Wir hatten jetzt einige sehr praxisnahe Beispiele. So das große utopische Ziel einer befreiten Gesellschaft scheint da weniger die Rolle zu spielen.
Ich habe erstmal nur meine persönliche Erkenntnis und ja, Maxime oder Prinzipien aus dieser Zeit jetzt versucht darzustellen. Ich will ganz klar sagen, ich habe mich nie als Kommunistin verstanden und ich habe auch ein Problem mit dem, was ich mir unter Kommunismus vorstelle bzw. erklärt bekomme oder erlebt habe in der Darstellung. Ich habe immer gesagt, ich bin eine Sozialistin, weil ich ausdrücklich demokratische Entscheidungsformen, eine repräsentative Demokratie will. Für mich gibt es sozusagen keine im eigentlichen Sinne revolutionäre Umwälzung sozusagen als Urknall für eine gesellschaftliche Transformation, sondern eine demokratisch getragene gesellschaftliche Transformation stelle ich mir vor. Und deshalb habe ich gesagt, das verbinde ich mit dem Begriff demokratischer Sozialismus. Dazu bedarf es neu zu gewinnender Akteure, aber eben immer auf demokratischem Wege. Und da fehlt mir eigentlich so ein bisschen, dass Leute, die sich selbst als Kommunisten bezeichnen, die das Ziel Kommunismus verfolgen, dass die für sich definieren, wie man eigentlich zu gerechteren sozialen Verhältnissen beispielsweise kommen will. Und deshalb habe ich für mich diese Abgrenzung gezogen. Und mit solchen Kategorien wie staatsfeindlich und konterrevolutionär, die, glaube ich, sind im Nachhinein auch immer verwendet worden, um zu diffamieren. Solange die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung von einer kleineren politischen Kaste ignoriert werden, was ich ja zu Teilen auch im Bundestag beobachte. Trotzdem wir eine repräsentative Demokratie haben, trotzdem, dass Abgeordnete nur ihrem Gewissen verpflichtet sein sollen, beobachte ich also da so einen Bruch. Und der stört mich sowohl jetzt, als auch wäre er für mich inakzeptabel bei einer Veränderung des Systems beziehungsweise bei einer anderen Schwerpunktsetzung in neuen gesellschaftlichen Verhältnissen. Deshalb ist für mich persönlich für diese Übergangszeit ungemein wichtig, dass es außerhalb der offiziellen politischen Strukturen auch Verbände, Organisationen, NGOs und dergleichen gibt, die sich sehr, sehr kritisch mit dem auseinandersetzen, was in der Politik passiert. Die großen sozialistischen Ziele, sage ich mal, da wage ich mich deshalb nicht so gern heran, weil ich erstens das Gefühl habe, da wird wieder anderen erklärt, wie etwas aussehen soll. Da wird schon wieder sozusagen das Ziel definiert, ohne sich darüber im Klaren zu sein, wie die Mitgestaltung tatsächlich laufen soll. Und die meisten Leute sind ja heute sozusagen mit einem vorgeprägten Bild. Deshalb sage ich mir, ich gehöre zu einer Übergangsgeneration, die auch auf einer politisch-praktischen Ebene versuchen, ihre Inhalte einzubringen und Ansprüche zu stellen an das politische System in der Bundesrepublik Deutschland. Und die versuchen, das, was wir erlebt haben, sowohl in einer kritischen Selbstreflexion als auch in einer kritischen Reflexion des DDR-Systems abzugleichen vor den Ereignissen, vor den Veränderungen in der Bundesrepublik Deutschland.
Gerade die zum Beispiel NGOs angesprochen, es gibt ja jetzt zum Beispiel sehr viele Kampagnen, Fairtrade-Kampagnen, wo dann Kritiker wiederum sagen, naja, die realen Lebensverhältnisse der Menschen vor Ort ändert das jetzt eher weniger, sondern es sorgt eher dafür, dass Menschen hier ein besseres Gewissen bekommen. Das heißt, das wird ja eben auch immer wieder kritisiert und von der gleichen Ecke kommt dann eben auch zum Beispiel die Feststellung, dass ja der Realsozialismus letztendlich nur das Eigentum bestätigt hat, indem er eben die Produktionsmittel verstaatlicht hat und Kommunismus ja eigentlich was ganz anderes meint. Das bleibt auch immer mal sehr versatzstückhaft, das muss man natürlich auch erkennen. Trotzdem bleibt für mich die Frage spannend und das ist, glaube ich, für mich persönlich auch tatsächlich die entscheidende Frage, warum denn ein Gesellschaftsprojekt, was auf die Fahnen geschrieben hat, nämlich menschliche Emanzipation, dahin kommen konnte, wo es sehr früh tatsächlich auch war und wo es 1989 dann zu dem geführt hat, ja, was alle wissen und was alle bereden. Und vor allem die Frage, was hat das für eine Konsequenz für Politik, Utopie, überhaupt die Frage, wie wollen denn Menschen miteinander leben? Wie wollen sie denn miteinander umgehen? Was wäre denn, das als abschließende Frage, aus heutiger Sicht eine Gesellschaft, die lebenswert wäre oder lebenswert ist und auch gerade im Hinblick auf das, was 1989 passiert ist, an Diskussionen?
Boah, das ist ganz schwer zu sagen. Also ich sag mal, alle Freiheitsgüter müssten eigentlich erreichbar sein, unabhängig vom Status des Menschen. Und vor dem Hintergrund dann eben auch eine entsprechende Umstrukturierung der Gesellschaft. Jetzt ist so viel abhängig von der persönlichen Lebenssituation eines Einzelnen und das System so strukturiert, dass es eher ausgrenzt als integriert. Das halte ich für eine ganz wichtige Erfahrung bzw. Zielstellung. Ich bin mir nicht sicher, ob man die Frage so beantworten kann, weil es immer sozusagen erhaltende Momente gibt, was die bestehenden Strukturen anbetrifft, aber eben auch Momente gibt, in denen viele einfach erstmal sensibilisiert werden müssen für die Widersprüche. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, selbst wenn beispielsweise Aktionen wie Fair Trade nur bedingt die Lebenssituation verändern. Aber wir gehören zu den sogenannten Reichen dieser Welt. Und wenn sich in diesen reichen Ländern eine andere Wahrnehmung entwickelt, wie man mit den anderen Ländern, die deutlich ärmer sind, ein faires, kooperatives Zusammenarbeiten organisieren kann. Und wenn diese Leute dann bereit sind, mehr zu tun, als nur fairen Kaffee zu kaufen, dann haben wir, glaube ich, in unserem Land schon sehr viel geschafft. Momentan läuft alles sozusagen über Wettbewerb, über Standortdebatten. Und da jeden persönlich auch anzusprechen oder ihm das Gefühl zu geben, dass sein persönliches Verhalten dabei wichtig ist, das ist, glaube ich, die dritte Ebene, die ich dort mit einbeziehen will. Ist jetzt unbefriedigend, müsste ich einfach auch nochmal strukturierter nachdenken, als ich das kurz vor 10 im Radio am Morgen kann.